Alle, die 25 Jahre und darunter sind, stehen auf und dann lest ihr gemeinsam, synchron, in Einheit, kräftig diese zwei Verse.
Uns zu geben, dass wir errettet aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage.
Dann lesen wir sie alle nochmal zusammen.
Uns zu geben, dass wir errettet aus der Hand unserer Feinde, ihn dienten ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit, vor ihm alle unsere Tage.
Amen. Dankeschön. Ich habe bei der Vorbereitung so die letzten Versammlungen, das letzte halbe Jahr nochmal kurz angeschaut. Wir sind ja vom Kolosserbrief hergekommen und hatten sehr viel drüber gesprochen. Den Herrn zu erkennen, sind dann weitergegangen, um das Dienen oder viele grundlegende Dinge in der Jugendkonferenz, was aber alles auch zusammengehört. Und der Dienst für den Herrn ist in unserem Leben doch ein wesentlicher Punkt oder das Wesentliche, was wir heute hier tun. Dieser Vers im Lukas, der zeigt, dass wir gerettet sind, um dem Herrn zu dienen. Ich lese es nochmal, uns zu geben, das ist schon mal etwas, was uns gegeben ist, dass wir errettet aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht. Ein schönes Bild haben wir dann natürlich im zweiten Buch Mose. Mose geht zum Pharao und sagt, was sagt er zu ihm? Wir wissen alle, er soll das Volk ziehen lassen, ja? 2. Mose 7, 16 lese ich mal. Der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt, sagt Mose zum Pharao, und gesagt, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste dienen. Und das ist eigentlich die Erfahrung, die jeder Christ macht. Du lebst in der Welt, in Ägypten, ich möchte es nicht zu arg ausmalen, bei den Gurken, Melonen, Fischen, was es halt so gab, an was sie sich erinnern dann später. Dann kommt die Errettung und plötzlich finden wir uns in der Wüste wieder. Plötzlich sehen wir, sagen wir mal, wie die Welt um uns herum tatsächlich ist. Menschenfeindlich, aber wir sind herausgekommen, wir sind gerettet, um dort, wo wir jetzt sind, dem Herrn zu dienen. Das heißt, dem Herrn zu dienen ist, wie soll ich sagen, nicht optional. Es ist das, was wir tun sollen. Deswegen habe ich diese beiden Verse aus Lukas nochmal genommen. Die fassen das alles so schön dicht zusammen. Errettet aus der Hand unserer Feinde. Wir haben alles hinter uns gelassen. Wir sind errettet. Bestenfalls hoffe ich doch, dass wir auch alle getauft sind, durchs Rote Meer hindurchgegangen sind und der Feind, der hinter uns ist, keinen Zugriff mehr auf uns hat. Wir ihm alle Zeit sagen können, wenn irgendetwas kommt, du bist schon hinter mir im Wasser, ich habe mit dir nichts mehr zu tun. Da ist eine Trennung. Aber jetzt sollen wir nicht nur unsere Freiheit genießen vom Feind, sondern es geht darum, jetzt dem Herrn zu dienen. Wie geht es weiter hier? In Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Das ist Punkt für Punkt ein Punkt, über den wir reden können. Das ist ein sehr, sehr dichter Vers. In Heiligkeit und Gerechtigkeit, das heißt auch, dass wir diese Dinge, die unheiligen und ungerechten Dinge unterscheiden lernen und auch lassen lernen. Es ist nicht ganz so wie beim Volk Israel, dass dann das Rote Meer dazwischen war und gar keine Möglichkeit mehr zurück war. Wenn wir auch die Geschichte genauer betrachten, sehen wir, sie waren zwar aus Ägypten heraus, aber Ägypten aus ihnen noch nicht. Es war immer noch dieser Gedanke später, wenn es mal eng wurde, wenn es problematisch wurde, dieser Rückblick, ach, wie schön war das doch. Das ist natürlich auch ein bisschen unsere Erfahrung. Aber es ist auch wichtig, jetzt, dann komme ich wieder zum Korintherbrief, was wir diese Wochen ja immer mal gelesen haben, und zwar 2. Korinther 4. Das ist jetzt nur ein Beispiel. 2. Korinther 4, ab Vers 2 sagt Paulus, wir haben den schandbaren Heimlichkeiten entsagt. Das ist eigentlich heftig. Das heißt, wir entsagen allem, von dem wir nicht wollen, dass es gesehen wird, ans Licht kommt. Selbst wenn niemand da ist und mich niemand sieht, was ich dann tun würde, das tue ich eben nicht. Die schandbaren Heimlichkeiten. Das, was ich nicht möchte, dass es ins Licht kommt, das lasse ich bleiben. Wenn wir hier zusammen sind, tun wir viele Dinge nicht. Das ist die sogenannte soziale Kontrolle, die wir dann um uns herum haben. Aber wenn ich allein bin in meinem Kämmerchen, da habe ich doch viel mehr Freiheiten, weil diese soziale Kontrolle entfällt. Aber dann lasse ich genau diese Dinge, von denen ich weiß, sie sind nicht gut, sie sind unheilig, sie sind ungerecht, haben schandbaren Heimlichkeiten entsagt. Das, was im Verborgenen geschieht, ich meine jetzt nicht diesen Vers in Matthäus, wo der Herr sagt, das, was im Geheimen geschieht, wird auf den Dächern ausgerufen werden. Das meine ich nicht. Aber gerade im Korintherbrief zum Beispiel, 1. Korinther 4, Vers 5, sagt Paulus, darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der sowohl die verborgenen Dinge der Finsternis ans Licht bringen, als auch die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird einem jeden von Gott das Lob zuteil werden. Das heißt, wenn der Herr kommt, kommt sowieso alles ans Licht. Das sind so Dinge, die müssen wir einfach mal gehört haben, wissen, die helfen uns hoffentlich auch, uns in der Situation richtig zu entscheiden. Ich habe diese Geschichte, die denke, ihr kennt sie auch, in 3. Mose 10 dazu genommen. Das ist das Ereignis der beiden Söhne Aarons, Nadab und Abihu, weil das, wenn man es im Zusammenhang sieht, sehr aufschlussreich ist. In Kapitel 9, 3. Mose 9, wurden die Dienste eingeführt. Das Feuer brannte auf dem Brandopferaltar. Und dann ab Kapitel 10 heißt es, und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder sein Feuerbecken und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer vor dem Herrn dar, das er ihnen nicht geboten hatte. Wenn wir Kapitel 9 anschauen, 3. Mose 9, das Feuer auf dem Altar, wer hat das entzündet? Ganz einfach. Nein, das hat der Herr entzündet. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. 3. Mose 9, Vers 24 heißt, sie hatten dann alles gerichtet, und Feuer ging vom Herrn aus und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und die Fettstücke. Als das ganze Volk es sah, da jauchzten sie und fielen auf ihr Angesicht. Das Feuer auf dem Brandopferaltar in der Stiftshütte und später auch beim ersten Tempel wurde von Gott selbst angezündet und durfte nie ausgehen. Gott selbst hat das Feuer angezündet. Aber sie haben hier ein Feuer gebracht, das nicht Gott angezündet hatte. Sie haben es selber angemacht und geräuchert. Und dann heißt, da ging Feuer vom Herrn aus und verzehrte sie und sie starben vor dem Herrn. Und gleich anschließend, in Vers 8, sagt der Herr, Aaron und seine die verbliebenen Söhne durften auch nicht trauern wegen diesen beiden, die hier getötet wurden. Und dann sagt der Herr, Wein und berauschendes Getränk sollst du nicht trinken, du und deine Söhne mit dir, wenn ihr in das Zelt der Begegnung hineingeht, damit ihr nicht sterbt. Eine ewige Ordnung für eure Generationen und, also Wein und starkes Getränk nicht trinken, damit ihr unterscheidet zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen, zwischen dem Reinen und dem Unreinen. Das war Vers 8 bis 10. Dieser ganze Zusammenhang zeigt, sie haben fremdes Feuer gebracht, weil sie nicht nüchtern waren. Sofort als das Ganze geschehen ist, hat Gott ihnen gesagt, ihr dürft euch nicht berauschen, nicht trinken, kein starkes Getränk, wenn ihr zu mir kommen sollt. Ja? Das ist doch ein wichtiger Zusammenhang, denke ich. Das wurde im Neuen Testament wieder aufgegriffen. Ihr kennt es noch in Epheser 5 dann. Betrinkt euch nicht mit Wein, 5,18, was zu Liederlichkeit führt, sondern werdet erfüllt im Geist. Und in 1. Korinther 15, 34 sagt es Paulus nochmal. Dort sagt Paulus, werdet in rechter Weise nüchtern und sündigt nicht. Dieses Unnüchternsein führt leicht oder kann leicht zur Sünde führen. Ich sage nicht muss, aber die Wahrscheinlichkeit wird stark erhöht, weil keine Bremse mehr da ist. Paulus meint hier natürlich, wenn er zum Beispiel zu Timotheus schreibt, du aber sei nüchtern in allem, 2. Timotheus 4, Vers 5, sagt Paulus ihm das. Das heißt nicht, dass er nicht trinken soll, er fordert ihn sogar auf, trinke ein wenig Wein um deines häufigen Unwohlseins willen. Ein wenig. Aber sonst sei nüchtern in allem. Das sollen auch wir sein, nüchtern in allem. In ekstatischer Weise unnüchtern sich dem Herrn weihen, ist eigentlich nicht klug, ist auch nicht biblisch. Sei nüchtern in allem. Wenn wir mit dem Herrn umgehen, wenn wir dem Herrn dienen, nüchtern sein in allem. Auch was alles um uns herum ist, was unsere Umwelt betrifft, alles was Einfluss auf uns nimmt, sollen wir durchaus nüchtern betrachten. Uns auch nicht umhertreiben lassen, nicht in Unruhe bringen lassen, aber nüchtern bleiben, in rechter Weise nüchtern bleiben. Nun, es gibt ja noch das zweite Beispiel auch, wie man Gott nicht dienen soll. Das ist die Rotte Kora in 4. Mose 16. Das können wir jetzt nicht alles lesen. 4. Mose 16 ist ganz aufschlussreich, könnt ihr mal lesen. Sie lehnen sich auf gegen Mose und der Herr sagt dann zum Volk, geht weg von ihnen, sondert euch ab. Nicht sie sollen gehen, aber alle vom Volk sollen sich von denen, von Kora, trennen. Natürlich, weil er sie dann getötet hat. Und das sagt uns auch wieder das Neue Testament, 2. Korinther Kapitel 6, dass wir hinausgehen sollen, wenn irgendwo Ungerechtigkeit ist, wenn etwas unheilig ist, es lassen sollen. Geht hinaus von ihnen. Ja. Doch, wir lesen das kurz. nicht alles, aber ein paar entscheidende Sachen. 2. Korinther 6, dort sagt Paulus ab Vers 15 lese ich, welche Harmonie hat Christus mit Belial oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Und was hat der Tempel Gottes mit den Götzen gemein? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus von ihrer Mitte und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt kein Unreines an. So werde ich euch annehmen. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, steht aber im Neuen und gilt für uns heute. Und ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Ich spreche ja noch über das Dienen, ja, nicht vergessen. Aber wir dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Das bedeutet auch, dass wir uns von Dingen trennen, die unheilig und ungerecht sind, kurz gesagt. Und dann etwas ganz Wichtiges, ein kleines Wörtchen, wir dienen vor ihm. Das habe ich sehr geschätzt, vor ihm. Besonders im 2. Korintherbrief müsst ihr mal darauf achten, wie oft vor ihm, vor Gott, im Angesicht Christi vorkommt. Es ist interessant. Wir dienen vor ihm, im Angesicht Gottes. Und das zeigt, das haben wir letztes Mal gehabt, das bewirkt auch eine Änderung, wenn wir zum Herrn kommen, vor ihm stehen, vor ihm sind. Das bewirkt eine Änderung. Mose kam zurück und sein Angesicht leuchtete. Erinnert ihr euch? Und wir hatten auch letzten Sonntag eine interessante Gemeinschaft. Als Mose vom Berg zurückkam und sein Angesicht leuchtete, bei welcher Gelegenheit war das? Ich weiß nicht, wie ich die Frage stellen soll. Also gebe ich euch auch die Lösung. Mose war ja zweimal auf dem Berg. Und er kam zweimal zurück. Und beim ersten Mal, was war mit seinem Angesicht beim ersten Mal? Es leuchtete nicht, kein Leuchten. Und beim zweiten Mal leuchtete sein Angesicht, nur weil er auf dem Berg war. Was war der Unterschied? Was war der Unterschied? Warum leuchtet er einmal und einmal nicht? Da muss irgendwas passiert sein, irgendwas muss anders sein. Oder ist zwischendrin etwas passiert. Es ist ja auch was passiert. Gell? Als er beim ersten Mal auf dem Berg war, 40 Tage und 40 Nächte, hat Gott ihm die Tafeln des Gesetzes gegeben. In dieser Zeit wurde ihnen, dem Volk, die Zeit irgendwie zu lang und sie haben sich das goldene Kalb gemacht. Ja? Und haben getanzt, geschrien, gejubelt, standen auf, zu singen und zu spielen heißt es. Also Musik machen, keine Gesellschaftsspiele spielen, das ist gemeint. Und Mose hört es schon, Josua hört es auch von oben und sagt, oh, das Kriegsgeschrei. Und Mose sagt, nein, nein, sie gehen runter, Mose zerbricht die Tafeln. Dann kommt die Geschichte mit Levi, Mose sagt zu mir her, wer für den Herrn ist. Levi kommt zu ihm, der Stamm Levi, es gibt 3000 Tote. Und dann geht aber Mose wieder zum Herrn, bittet für das Volk. Und es ist interessant, zwischen den beiden Malen, wo er auf dem Berg ist, kommen sehr oft die Worte, sowohl das Substantiv als auch das Adjektiv, Erbarmen, Erbarmungen, Güte, Gnade. Sehr oft kommt es da drin vor. Die Situation ändert sich völlig. Da kommt auch dieser Vers. Und Mose sagt dann zum Herrn, das ist auch zwischen diesen beiden Malen. Zum einen heißt es, 2. Mose 33, 11, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und Mose sagt dann, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Der Herr sagt, das geht nicht. Aber sie arrangieren sich, er bedeckt Mose, geht an ihm vorbei, sodass er ihn von hinten sehen kann. Und dann sagt der Herr von sich selber, Yahweh, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen. Es ändert sich die Situation. Der Herr hat Vergebung gegeben. Ja? Es ist etwas ganz anderes. Mose geht wieder auf den Berg, diesmal muss er die Tafeln selber machen. Er muss sie aushauen und auf den Berg mit hochschleppen. Und wie er dann wiederkommt, dann glänzt seine Haut. Da ist etwas geschehen. Der langen Rede kurzer Sinn, wenn wir Zeit mit dem Herrn verbringen, wird das eine Auswirkung auf uns haben. Und auch der Dienst ist, wenn wir dienen, vor ihm. Das heißt nicht, wir sind im Kämmerchen für uns allein. Auch wenn wir hier zusammen dienen, es ist ein Dienst vor ihm. Was immer damit einhergeht, wenn wir zum Herrn kommen und ihn kennen, ist, dass wir auch uns gewissermaßen erkennen. Ich sehe den Herrn, aber ich sehe auch, wie ich bin. Ja? Ich lese mal da aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 5, Vers 8. Das ist ganz am Anfang des Dienstes des Herrn, als er Petrus begegnet. Und dann heißt es, und als Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sagte, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Das ist so ein Zusammenspiel. Wenn wir sagen, Herr, ich möchte dich mehr erkennen, wird es auch immer einen Einfluss auf uns haben, dass wir hier eine gewisse Diskrepanz erkennen. Dass wir merken, hoppla, der Herr ist heilig, der Herr ist gerecht und ich bin ja ganz anders. Das soll uns aber nicht entmutigen, sondern das ist gewissermaßen normal. So auch wenn wir durch das Wort zum Herrn kommen, sagt Jakobus, das Wort ist ein Spiegel, wir sehen uns, ja? Kennt ihr die Verse bestimmt schon gelesen? Jakobus 1, ab Vers 22. In Vers 21 sehen wir, es geht um das eingepflanzte Wort, das wir mit Sanftmut annehmen. Vers 22. Werdet aber Täter des Wortes und nicht Hörer, nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes und kein Täter ist, der gleicht einem Mann, der sein angeborenes Gesicht im Spiegel anschaut. Denn er hat sich selbst beschaut und ist fortgegangen und hat sogleich vergessen, wie er aussah. Aber ich will nicht auf das Vergessen hinaus, sondern daran, dass wir uns im Wort auch erkennen, wie wir sind. Das ist in Ordnung, das Licht scheint. Wenn ich sehe, wie ich bin, dann habe ich Licht bekommen, lob den Herrn. Und ich kann das bereinigen, gell? Das ist der Punkt. Ich kann es dem Herrn bekennen. Ich kann es behandeln lassen. Ich kann es bereinigen. Das ist gut. Der Herr bringt ans Licht. Durch das Wort vor allem. Und wir nehmen dann ein Wasserbad im Wort. Ihr kennt die Verse aus dem Epheser 5. Ein Wasserbad im Wort, das reinigt und heiligt. Das ist die Wirkung des Wortes, die wir auf uns zulassen. Und wenn etwas passiert ist, das war jetzt ein wichtiger Punkt, auch in der Jugendkonferenz, dann können wir es bekennen. Das dürfen wir nie vergessen. Ja? 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Das ist etwas Elementares, was wir immer, wie soll ich sagen, was uns immer bewusst sein soll. Wenn wir erkennen, wie wir sind, soll uns das nie verdammen. Es ist nie Verdammnis, was wir erfahren sollen. Aber der Herr zeigt manchmal Dinge, die wir bereinigen sollen, die wir bereinigen müssen. Und der erste Schritt ist immer, es dem Herrn zu bekennen. Ganz einfach. Einfach bekennen. Das möchte der Herr. Das ist das Interessante. Mir kam dieser Tage, dass nochmal, wie der Herr gekreuzigt wurde und die zwei rechts und links mit ihm. Und der eine sagt zu ihm, denk an mich, wenn du heute in dein Reich kommst. Und der Herr sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Aber bevor er das gesagt hat, hat er zu dem anderen gesagt, wir sind hier zu Recht, wir bekommen hier, was wir verdient haben. Das zeigt, er hat Buße getan, er hat es eingesehen. Ja, seht ihr das? Er hat es wirklich eingesehen. Er sagte, ich hänge hier zu Recht. Und dann sagt er zum Herrn, denk an mich. Und der Herr sagt, heute noch. Buße heißt auch bekennen. Das ist der erste Schritt. Dem Herrn bekennen. Und er ist treu und gerecht. Auch wichtig, treu und gerecht. Nicht gnädig und barmherzig, sondern treu und gerecht. Er hat sich dazu verpflichtet. Wir haben den Tod, den stellvertretenden Tod des Herrn für uns angenommen. Und er ist treu und gerecht, dass er uns von aller Sünde, von aller Ungerechtigkeit reinigt. So ist es wichtig für uns, Zeit im Wort zu verbringen, vor den Herrn zu kommen, auch in unserem täglichen Leben vor ihm zu bleiben. Deswegen sagt es hier in Lukas zum Schluss, alle Tage unseres Lebens. Alle Tage. Das heißt, wir entscheiden uns auch jeden Tag neu für den Herrn. Am besten gleich morgens, wenn die Augen aufgehen. Herr, ich entscheide mich für dich. Ich gebe dir diesen Tag. Einfach sich entscheiden. Die Entscheidung, wenn wir Christ werden, müssen wir uns einmal entscheiden. Bekennen, Buße tun, den Herrn annehmen. Fertig. Aber jetzt in unserem täglichen Christenleben, wenn wir dem Herrn dienen, ist es jeden Tag mindestens morgens eine Entscheidung. Wahrscheinlich sind es sogar mehrere Entscheidungen über den ganzen Tag. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben immer wieder die Wahl, uns zu entscheiden. Und das ist auch die Herrlichkeit für den Herrn, dass wir uns für ihn entscheiden. Dass wir keine Marionetten sind und alles automatisch geschieht. Wir entscheiden uns für ihn. Wir verbringen Zeit mit ihm, im Gebet, im Wort, auch in praktischen Diensten. Und wir entscheiden uns für den Herrn alle Tage unseres Lebens. Ich liebe diese Verse. Ich habe sie vor meinem Schreibtisch hängen. Uns zu geben, dass wir, errettet aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten. Ohne Furcht. Wir brauchen keine Furcht mehr haben vor dem Herrn. Wir haben Zugang zu ihm. Wir können mit Freimut vorwärts kommen, jederzeit. In Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Das ist wirklich ein Privileg, das wir kennen sollen und auch in Anspruch nehmen und danach leben. Lob den Herrn.